ARD Sounds.
Wir wissen, dass die Bedrohungslage alltäglich und ständig da ist, auch in diesem Moment. Wir wollen Früherkennung statt Folgenbewältigung. Wir wollen Resilienz statt Risiko.
Das war Bundesinnenminister Alexander Dobrindt heute bei der Eröffnung des neuen gemeinsamen Zentrums zur Abwehr hybrider Bedrohungen. Ein Thema heute in den Machtfragen.
Außerdem schauen wir an den Genfer See nach Evian, wo der zweite Tag des G7-Gipfels läuft. Schwerpunkt heute der Ukraine-Krieg.
Aber auch das Iran-USA-Abkommen beschäftigt die G7 und mehr oder weniger die ganze Welt heute weiter. Dazu die Fragen, wie es in der Straße von Hormus weitergeht und wie der Seehandel in der wichtigen Meerenge geschützt werden kann.
Und für den Welthandel auch wichtig, das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA soll jetzt vollständig umgesetzt werden und war heute Thema im EU-Parlament. Hallo, ich bin Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 16. Juni um 15 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien.
Ja, und die Macher von Streitkräfte und Strategien, die waren gestern Abend in Wismar zu Gast. Beim Live-Podcast vor Publikum haben Stefan Niemann und Kai Küstner ausführlich mit dem Experten für maritime Sicherheit Dr. Moritz Brake gesprochen. Da hören wir gleich rein, aber wir starten mit dem gemeinsamen Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen, kurz GAZ-Hybrid.
Ja, denn sogenannte hybride Bedrohungen wie Sabotage und große Kampagnen mit Falschinformationen haben zugenommen. Das neue Abwehrzentrum in Berlin soll alle Maßnahmen gegen solche Bedrohungen koordinieren. Heute hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt das Ganze eröffnet. Was genau machen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da?
Es geht um den Kampf gegen Cyberattacken, Anschläge auf Stromleitungen oder Ausspähaktionen mit Drohnen, mutmaßlich gesteuert von Geheimdiensten aus dem Ausland. Alles zum Thema hybride Bedrohung soll jetzt in diesem Abwehrzentrum koordiniert werden. Und damit soll es kein Kompetenzgerangel der verschiedenen Stellen mehr geben. Dobrindt hat auch betont, dass das Abwehrzentrum keine neue Behörde sein soll, sondern eher eine Art Plattform. Dort werden Beamte aus Polizeibehörden, von den Nachrichtendiensten und auch von anderen Stellen regelmäßig ihre Erkenntnisse austauschen, auch um mal schnell Abwehrmaßnahmen ergreifen zu können. Die Sicherheitsbehörden wollen also Attacken von Staaten oder fremden Geheimdiensten schneller erkennen.
Schon an Tag 1 des neuen Zentrums gibt es aber Kritik.
Ja, für Generalbundesanwalt Jens Rommel gibt es jetzt einfach zu viele Abwehrzentren gegen Bedrohungslagen. Ich zähle mal kurz die wichtigsten in Deutschland auf. Das GTAZ, das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, das GIZ, das gemeinsame Internetzentrum, das ist zur Beobachtung und Analyse von extremistischen und terroristischen Aktivitäten im Internet, und das nationale Cyberabwehrzentrum, kurz CyberAZ. Jetzt also noch neu das GAZ-Hybrid, das gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen. Und da sagt Generalbundesanwalt Jens Rommel, und da dürfte er auch nicht der Einzige sein, das sind einfach zu viele verschiedene Zentren und die bringen Reibungsverluste.
Bundesinnenminister Dobrindt spricht mit Blick auf die hybride Bedrohung von einem Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts. Ein Krieg von vielen in diesen Krisenzeiten. Und ja, damit kommen wir zur Ukraine. Heute das Hauptthema auf dem G7-Gipfel in Evian in Frankreich. Dort haben die Teilnehmer beschlossen, den Druck auf Russland zu erhöhen. Wie genau soll denn das aussehen?
Geplant ist, mal wieder muss man sagen, neue Sanktionen gegen Russland, diesmal gegen den Energiesektor. Ob wirklich alle G7-Staaten, also neben den europäischen Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, auch Japan, Kanada und die USA mitmachen, das muss man abwarten. Aber US-Präsident Donald Trump, der hat schon gesagt, er kann sich vorstellen, die Strafmaßnahmen gegen die russische Ölindustrie, die er gerade gesenkt hat, jetzt wieder hochzufahren. Insgesamt ging es beim Thema Ukraine auf dem G7-Gipfel übrigens nicht mehr wie früher darum, wer, wie viele und welche Waffen liefert, sondern es fällt viel häufiger der Begriff Diplomatie.
Das hat unsere Korrespondentin Katrin Schmidt, die in Evian dabei ist, auch vorhin NDR-Infomoderator Sebastian Ottowitz gesagt.
Ganz klar. Also ich meine, über Waffen brauchen wir nicht mehr groß reden. Das sind sowieso noch die Europäer, die finanziell und militärisch die Ukraine da am Leben halten, jetzt mal grob gesagt. Das ist schon irgendwie gesetzt, dass sich die USA da komplett zurückgezogen haben. Insofern liegt der Fokus wirklich hier bei G7 auf einer Session zu diesem Thema, rauszuarbeiten oder festzustellen, in welchem Ausmaß Trump sich überhaupt noch mit diesem Thema beschäftigen möchte, ob er da bei der Diplomatie in irgendeiner Form noch dabei ist. Und zumindest hat er es offensichtlich geschafft, den europäischen G7-Vertretern hier das gute Gefühl zu geben oder das, was sie maximal erreichen wollten, dass man hier noch gemeinsam an einem Strang zieht. Er hat also auch nochmal betont jetzt hier gerade, dass er Russland auf jeden Fall drängen möchte, an den Verhandlungstisch jetzt zu kommen, ernsthaft. Und er hat auch vorher schon gesagt, er sieht da ein Momentum. Er habe auch mit Putin telefoniert, das war Sonntag, anlässlich Trumps Geburtstag. Aber dennoch haben sie wohl auch über das Thema gesprochen. Er will da dranbleiben, hat er den Europäern hier versichert. Und das ist wahrscheinlich schon das Maximum, was man jetzt auch rausholen konnte, auch im Beisein des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der heute Vormittag mit dabei war.
Der ist heute früh auch eben nach Evian gekommen. Wie hast du ihn wahrgenommen? Wie selbstbewusst ist Selenskyj aufgetreten?
Also in der Runde hatten wir keinen Einblick jetzt im Gespräch mit Trump. Das muss man jetzt wirklich nur an den Ergebnissen ablesen, dass offensichtlich das ja für ihn auch gut gelaufen ist. Er hat im Prinzip auch Grund für Selbstbewusstsein, weil eigentlich steht die Ukraine aktuell vergleichsweise gut da, wenn man das überhaupt so sagen kann, angesichts auch wieder der nächtlichen Angriffe auf Kiew. Aber dennoch, viele und auch die Europäer haben ja das Gefühl, jetzt, wo der Krieg über 4 Jahre dauert und jetzt auch schon länger dauert als der Erste Weltkrieg, diese Marke wurde ja gerade erreicht, ist irgendwie Momentum gekommen vielleicht für Verhandlungen. Da hofft man drauf aufzubauen. Entsprechend herzlich wird Selenskyj wie immer empfangen, hat einen langen Spaziergang mit Emmanuel Macron gemacht. Das waren noch schöne Bilder. Also, aber es wird jetzt auf die konkreten Details auch wieder ankommen.
Gestern war das Iran-USA-Abkommen das große Thema auf dem G7-Gipfel. Die Unterschriften sind für Freitag geplant und die Tage dazwischen herrscht so ein bisschen Vakuum. Viele Fragen sind unbeantwortet, zum Beispiel wie es in der Straße von Hormus weitergeht.
US-Präsident Donald Trump hat ja angekündigt, dass die Passage bald für alle Schiffe wieder frei sein wird. Ob kostenlos oder doch gegen so eine Art Maut, die der Iran eigentlich haben will, alles noch nicht geklärt. Mehrere europäische Staaten haben aber bereits angekündigt, dass sie dabei helfen wollen, die Handelsschiffe auf ihrer Fahrt militärisch abzusichern. Deutschland, also die deutsche Marine, ist wahrscheinlich mit dabei.
Die Kollegen von Streitkräfte und Strategien hatten unter anderem zu diesem Thema Dr. Moritz Brake zu Gast. Er ist Reserveoffizier der deutschen Marine und gehört zu einem Think Tank an der Uni Bonn zur maritimen Sicherheit. Host Kai Küstner hat ihn gefragt, ob sich die deutsche Marine jetzt auf den Weg in die Krisenregion macht.
Grundsätzlich ist es natürlich möglich, Marineeinheiten sehr einfach in die Nähe von Krisenherden zu bewegen. Das ist einer der großen Vorteile von Marinen. Also alleine schon das Vorausstationieren im östlichen Mittelmeer gibt neue Optionen. Und auch jetzt ist es gut denkbar zu sagen, man geht noch näher ran. Aber der ganz grundsätzliche Punkt ist, dass wir uns nicht aus meiner Sicht der Illusion hingeben dürfen, dass jetzt plötzlich einfach wieder Frieden einkehrt in der Region. Ich persönlich halte das, was da gerade besprochen wird, für sehr brüchig. Bisher, das, was wir gesehen haben an Verhandlungsversuchen, immer wieder gespickt durch Angriffe und immer noch ganz klar, dass hier grundsätzlich Positionen aufeinandertreffen, die nicht miteinander vereinbar sind. Und ich sehe nicht, dass sich daran fundamental was geändert hat. Also der Iran fordert hier und sieht sich in einer Position der Stärke und das Regime ist ja auch nochmal gespalten zwischen sozusagen ziviler Regierung und den Revolutionsgarden, sieht hier aktuell, sehe ich nicht, dass da etwas sich verschoben hat, dass den Iran dazu einlädt, plötzlich konstruktiv mitzuwirken an einer Rückkehr zur Vorkriegssituation. Im Gegenteil, die ursprüngliche Druckkulisse ist weg. Die Angriffe, mit denen der Iran früher rechnen musste, sind jetzt in vollem Umfang passiert. Das Letzte, was bliebe, wäre der Regime-Change als Angstkulisse. Und damit könnte man nur noch versuchen, sich freizukaufen. Wenn das passiert durch, ich sag mal, entsprechende Gelder, die man wieder verfügbar macht, Ähnliches, dann ist das letztlich nur ein Aufschub auf Zeit. Also wir, und das ist vielleicht ganz wichtiger Punkt hier, alles, was wir hier maximal bekommen, ist eine Atempause. Und die Welt insgesamt ist sehr viel ungemütlicher geworden. Und gerade an dieser Stelle merken wir das, bis ganz konkret in unseren Alltag hier rein.
Wir haben uns in unseren Podcast-Folgen jeden Dienstag und jeden Freitag auch damit beschäftigt, wie stark ist der Iran und das Regime eigentlich militärisch noch. Und was wir uns auch immer gefragt haben, ist, angeblich ist alles vermint. Und dann stellte sich die Frage, gibt es diese Minen überhaupt oder werden die nur behauptet? Haben Sie Belege gesehen, dass in der Straße von Hormuz wirklich Minen verlegt worden sind?
Wie soll man sagen, es gibt zwei Perspektiven darauf. Das eine ist, man muss davon ausgehen, dass da Minen sind, weil der Iran Minen verlegen kann. Und wenn er auch noch verkündet, ich habe da Minen, dann muss ich schlicht, ich sag mal aus der Perspektive zum Beispiel eines Kapitäns eines Handelsschiffes, davon ausgehen, dass da welche sind. Jetzt kann man sagen, gut, es sind immer wieder Schiffe durchgefahren, es haben welche unter hohem Risiko das probiert, sind erfolgreich durchgekommen, also scheint es in irgendeiner Weise möglich zu sein. Kann man sich aber darauf verlassen, dass da wirklich keine Minen sind? Nein.
Kann man das nicht mit Satellitenbildern sehen?
Nun ja, also ich kann natürlich schon eine Menge überwachen aus der Luft, aber erstens kann ich sehr kleine Boote sehr schlecht genau überwachen. Ich kann auch nicht zu allen Wetterbedingungen, zu allen Situationen immer genau erkennen, was da passiert. Eine Mine kann ich auch aus einem Fischerboot verlegen, kann ich zur Not irgendwo aus der Luft verbringen. Ich kann sie auch Jahre vorher irgendwo platzieren und dann erst durch Signal fernaktivieren. Es gibt Minen, die reagieren erst beim x-ten Überlauf eines Schiffes oder nur auf bestimmte Schiffstypen über Magnetsignaturen, über akustische Signaturen. Und das sind alles Technologien, die dem Iran zur Verfügung stehen. Das heißt also, das Bild der Minen, die wir ja übrigens auch noch an den ein oder anderen Stellen haben, die 100 Jahre alt sind und nur über Kontakt irgendwelche Schiffe beschädigen, zerstören können, das ist längst überholt. Und wir haben im Prinzip mit der vollen Bandbreite hier theoretisch zu tun. Der Iran hat diese Fähigkeit. Es gibt Informationen von vor dem Krieg, wo man davon ausgeht, etwa 5000 Minen hat der Iran, der verschiedensten Bauart. Und selbst wenn es den Amerikanern gelungen sein sollte, einen Großteil davon zu vernichten, durch ihre Militärschläge, bleiben immer noch genug übrig. Denn am Ende braucht es einen einzigen Minentreffer, um sofort den Verkehr zum Erliegen zu bringen. Und eigentlich braucht es im Grunde nur die Pressemitteilung des Irans zu sagen, wir haben Minen verlegt. Das reicht völlig. Das Risiko ist damit für die Handelsschifffahrt zu hoch.
Und es kommen ja dann noch die Gefahr durch Drohnen und durch diese Mini-Boote hinzu, über die der Iran ja nach wie vor verfügt. Ich wollte ja so ein bisschen auch auf die Europäer hinaus. Ist denn das realistisch, dass die Europäer Handelsschiffe künftig schützen? Also es war ja immer dann auch von der Bundesregierung gesagt worden, das machen wir alles erst, wenn es einen brauchbaren, einen nachhaltigen Waffenstillstand gibt und wir brauchen Bundestagsmandat und so weiter. Wie weit entfernt sind wir davon?
Also wenn wir über das Schützen von Handelsschiffen reden, dann würden wir ja über eine Mission reden, die sozusagen die Straße von Hormuz freikämpft, die also trotz Angriffen des Irans irgendwie Handel möglich macht. Und das halte ich für völlig illusorisch. Das ist sowohl militärisch nicht zu leisten, das wäre ein unglaubliches Risiko, was man da eingeht, und einen Ressourcenaufwand, mal von den Menschenleben noch ganz gar nicht betrachtet. Haben wir eine Situation, die uns unheimlich viel kosten würde, ein großes Risiko bedeutet und am Ende kaum was an der Lage verändert. Denn für Handelsschifffahrt, so wie sie da jetzt blockiert ist, würde sich das auch nicht ändern. Denn wer würde denn mit einem zivilen Schiff als zivile Kapitänin, als ziviler Kapitän mit dem Leben seiner Besatzung als allererstes, worum es geht, in eine Situation fahren, in der heiß gekämpft wird oder jederzeit heiß gekämpft werden könnte. Das heißt, das Einzige, was wir in dieser europäischen Mission tatsächlich realistisch diskutieren, ist ein Einsatz nach einem Friedensschluss, einem belastbaren Friedensschluss, wo man zum Beispiel beim Minenräumen hilft, wo man auch durch, ich sag mal, politisches Signaling vor Ort zeigt, wir sind hier, wir sind Teil einer Friedenslösung, wir sorgen dafür, dass hier die Parteien miteinander reden, wir sind präsent und können damit auch ein Stück weit dazu beitragen, dass zum Beispiel freie Schifffahrt in einer Friedenslösung wieder möglich wird.
Aber dann zoomen wir noch mal ein bisschen raus und gucken auf die Handelsschifffahrt insgesamt. Wenn wir uns angucken, gibt ja auch noch die Houthi-Rebellen, auch pro-iranisch, diese Drohnengefahr, von den Minen haben wir schon gesprochen. Was würden Sie denn deutschen Reedern raten? Müssen die ihre Handelsschiffe künftig bewaffnen, um Angriffe aus der Luft oder vom Wasser aus abzuwehren mit irgendwie Söldnern? Oder müssen wir quasi eine bewaffnete Handelsschifffahrt einführen?
Also ich glaube, das ist ein fundamentaler Wandel in der Denkweise, wie sich Handelsschifffahrt sieht. Handelsschifffahrt und Konflikt passt in unserer heutigen Zeit seit vielen Jahrzehnten überhaupt nicht mehr zusammen. Wenn wir aber hier in einer Hansestadt, hier in die Geschichte schauen, dann ist das etwas, was früher zu Schifffahrt gehörte, weil eben man sich auf hoher See und weit weg von zu Hause irgendwo selbst schützen musste, waren Handelsschiffe bewaffnet über viele, viele Jahrhunderte. Und den Zustand, den wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder eben auch schon im Prinzip im 20. Jahrhundert weitgehend kannten, dass Handelsschiffe sich nicht bewaffnen mussten, dass sie unter dem Schutz von Marinen standen, das ist etwas, was uns unterschwellig, so dass wir es gar nicht groß mitgekriegt haben, auch Teil unserer Friedensdividende sozusagen in Deutschland und Europa, ebenfalls hatten. Die amerikanische Marine mit ihrer globalen Reichweite hat über Jahrzehnte diese Schifffahrt friedlich in der Welt möglich gemacht. Und das ist, wenn man so will, eine allgemein bereitgestellte Infrastruktur für freien, friedlichen Seehandel, dass Handelsschiffe sich keine Sorgen machen mussten, sich selbst zu schützen. Und damit war diese Globalisierung, so wie wir gesehen haben, unter anderem möglich. Aber weder reicht die amerikanische Macht aus, heute noch, was wir im Iran ganz klar mit dem Brennglas sehen, diese Sicherheit zu bieten, noch scheint die USA willens zu sein, diese Sicherheit einfach für alle anderen mit zu ermöglichen. Das heißt, Europa ist hier ganz anders gefordert und auch unsere Art und Weise, über Handelsschifffahrt zu denken. Nirgendwo auf der Welt funktioniert moderne Wirtschaft ohne Seehandel. Wenn man uns das nimmt, gehen unsere Gesellschaften zugrunde.
Das war Dr. Moritz Brake, Experte für maritime Sicherheit. Und wir bleiben noch beim Thema Welthandel, und zwar zwischen der Europäischen Union und den USA.
Das Ganze natürlich nicht nur auf See und jetzt durch ein neues Zollabkommen geregelt. Dazu gab es ja gefühlt ewig Streit zwischen US-Präsident Trump und der EU. Aber heute Mittag hat das Europäische Parlament das neue Zollabkommen beschlossen. Das war quasi die letzte politische Hürde.
Und was genau das EU-Parlament beschlossen hat, sagt uns Sabrina Fritz.
Das Parlament hat zugestimmt, dass Waren aus den USA, die hier nach Europa verkauft werden, also fast alle ein großer Teil, zollfrei sind. Andersrum, wenn jetzt zum Beispiel deutsche Autos oder Maschinen in die USA verkauft werden, dann ist da ein Zoll von 15% drauf. Das ist jetzt der Deal zwischen Europa und den USA und damit hofft man jetzt, haben die Firmen hier Planungssicherheit. Aber man muss sagen, so ganz kommen trotzdem die Handelsbeziehungen nicht zur Ruhe. Es gibt immer noch Ausnahmen, zum Beispiel liegen auf Stahl und Aluminium ganz hohe Zölle noch, wenn die in die USA verkauft werden. Und gerade hat Trump wieder den Franzosen mit 100% Zoll auf Wein gedroht. Also man hat wirklich das Gefühl, so ganz zur Ruhe kommen die Handelsbeziehungen nicht.
Zum Schluss nochmal zurück zum G7-Gipfel nach Evian mit einer eher absurden Geschichte. Denn Bundeskanzler Friedrich Merz hatte heute noch eine verspätete Überraschung für US-Präsident Donald Trump dabei, der ja vorgestern seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.
Ja, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie Merz oder einer seiner Berater darauf gekommen ist. Der Kanzler hat Trump tatsächlich ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft geschenkt und auf der Plattform X dazu geschrieben, schließlich gehören wir doch zum selben Team. Julia Borutta in Evian erzählt uns, wie die Idee bei Trump angekommen ist.
Die ganze Situation war irgendwie grotesk. Also Merz steht schräg hinter Trump und hält ihm, der wie alle anderen schon an dem großen runden Tisch sitzt, dieses riesige weiße Trikot hin, fette 47 drauf, in Anspielung an den 47. Präsidenten der USA. Und natürlich steht da auch Trumps Name drauf. Die Fotografen fordern ihn dann auf, es doch mal hochzuhalten. Und da erst lächelt Trump Merz mal so nach hinten über die Schulter an. Dann knüttelt er das Trikot zusammen und legt es zwischen sich und Macron auf den Tisch. Wirkte nicht so, als sei dieses Geburtstagsgeschenk übermäßig gut angekommen. Warum auch sollte der Nationalist Trump sich freuen, auf einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu stehen, deutsche Vorfahren hin oder her? Ob die deutschen Wählerinnen und Wähler es so prima finden, wenn Merz Trump so ein Trikot schenkt, frage ich mich auch. Aber die ganze Aktion zeigt vor allem, wie verkrampft das Verhältnis zu Trump ist. Das hat man auch kurz davor gemerkt, als Trump diesen Tagungsraum betreten hat. Da war sein Auftreten eher kühl, der Gesichtsausdruck wie immer hochmütig. Unter allen anderen G7-Teilnehmern hingegen gab es herzliche Schulterklopfer und sogar Küsschen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.